Durch die kommende Stunde begleitet Sie am Mikrofon Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Lebenshilfesendung mit dem Titel Gott sucht Nähe. Es ist unsere Sendung zum Buß- und Bettag. Es ist ein evangelischer Feiertag, 1994 allerdings in den meisten deutschen Bundesländern der Streichung kirchlicher Feiertage zum Opfer gefallen. Damals ging es um die Finanzierung der Pflegeversicherung. Seitdem ist der Buß- und Bettag kein gesetzlicher Feiertag mehr. Nur noch im Freistaat Sachsen ruht morgen die Arbeitswelt. Dort ist er beibehalten worden. In allen anderen Bundesländern ist der Buß- und Bettag ein sogenannter stiller Feiertag oder rechtlich heißt das gesetzlich geschützter Feiertag. Das heißt, dass evangelische Christen das Recht haben, sich für den Gottesdienstbesuch von der Arbeit freistellen zu lassen. Oder sie gehen eben abends in die Kirche. Heute nehmen wir in der Lebenshilfesendung das eigentliche Ziel dieses Feiertages in den Blick, nämlich sich Zeit nehmen, sich Gott zuwenden durch Buße, das ist ein unpopuläres Wort heute, und Gebet und da seine Nähe zu suchen. Wer ist es aber eigentlich, der die Nähe sucht? Der betende Mensch? Natürlich, aber zuallererst ist es Gott selbst, der die Nähe des Menschen sucht. Darüber sprechen wir heute mit Pfarrer Burkhard Weber. Er ist evangelischer Theologe und Direktor der Evangelistenschule Johanneum. Die ist in Wuppertal und von dort ist er uns heute zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Weber.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Eingangs ein paar Worte zum Johanneum. Das ist eine Ausbildungsstätte für christliche Jünger in der modernen Welt. Könnte man das so beschreiben?
Ja, das könnte man so sagen. Also eine professionelle Ausbildung für Menschen, die im Verkündigungsdienst, in der evangelischen Kirche, in Jugendwerken, in der Mission, in der Jugendarbeit tätig sind.
Sie sind mit dem Johanneum in der evangelischen Kirche beheimatet, aber strukturell unabhängig. Es ist also eine freie Einrichtung. Sie, Herr Weber, lehren dort schon seit 28 Jahren, leiten die Schule seit bald 20 Jahren. Das ist aber nicht nur eine Ausbildungsstätte, sondern auch eine Lebensgemeinschaft für die Studierenden. Das ist ungewöhnlich.
Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Ich selbst habe ja als Pfarrer Theologie studiert, ganz normal an der Universität und hatte schon so meine persönlichen Freunde und Kontakte. Aber ich habe während meines Studiums nicht in einer verbindlichen Gemeinschaft gelebt. Hier im Johanneum bei uns ist das anders. Es ist wirklich Leben und Studieren und Arbeiten und Essen und Beten für 3 Jahre, alles unter einem Dach. Also man könnte sagen, eine kommunitäre Form der theologischen Ausbildung.
So ein bisschen wie im Priesterseminar.
So ähnlich wie im Priesterseminar. Ich habe auch öfter, wenn ich versucht habe zu erklären, was das Johanneum ist, dann haben manche meiner evangelischen Kollegen gar nicht so ganz richtig verstanden, was ich meinte. Aber meine katholischen Freunde, die im Priesterseminar waren, die haben immer gesagt, oh, das kennen wir auch. Und es gibt auch ein Modell dafür. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gemeinsames Leben. Und er wollte eigentlich für die Vikare, die in der evangelischen Kirche tätig sind, auch ein solches Ausbildungskonzept machen und hat es in seinem Buch Gemeinsames Leben beschrieben. Eigentlich ist das das, was wir hier im Johanneum machen.
Und das ist übrigens ein Buch, das auch im katholischen Milieu gerne gelesen wird. Kommen wir zum Buß- und Bettag, ein Feiertag der evangelischen Tradition. Aber eigentlich hat er ja seine Wurzeln in sehr früheren Zeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Judentum schaue, da gibt es den Yom Kippur, den Tag der Sühne, nennen wir auf Deutsch Versöhnungstag. Ist das vom Ansatz her nicht ein bisschen ähnlich?
Das ist auf jeden Fall so. Buß- und Bettage, also besondere Tage der Umkehr zu Gott, gab es in biblischer Zeit. Sie gab es im Verlauf der Kirchengeschichte auch immer wieder mal. Und das Schlimme ist, wenn man dann, also so wichtig es ist, dass es einen solchen Tag auch gibt, wenn man sagt, naja, nur an diesem Tag, da beten wir und da praktizieren wir die Umkehr. Das ist eine Verkehrung. Aber der Sinn war eigentlich im Verlauf der Zeit, man hat das auch regional manchmal gemacht, wenn irgendwelche Unwetter waren und man dann Gott gebeten hat, dass es im nächsten Jahr besser wird. Oder auch bei Kriegsereignissen oder so gab es jede Menge verschiedener Buß- und Bettage, manchmal regional, manchmal konfessionell. Und der evangelische Buß- und Bettag ist eigentlich seit einigen Jahrhunderten Praxis, aber wie eben schon gesagt in der Anmoderation, als ein Tag des der allgemeinen Zustimmung fast war er verloren gegangen. Und das Interessante ist, dass mit dem Tag, wo der Buß- und Bettag abgeschafft wurde, außer in Sachsen, wie ja auch gesagt wurde, nach meiner Beobachtung der Gottesdienstbesuch am Buß- und Bettag wieder gestiegen ist. Die Gottesdienste waren nämlich sonst meistens vormittags am Mittwoch. Dann sind aber immer weniger Leute hingegangen und heute in vielen, wirklich vielen Gemeinden finden heute Abend 17 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr Gottesdienste statt. Bei uns in Wuppertal viele und die allermeisten mit irgendeinem ökumenischen Hintergrund. Das ist eine sehr schöne Sache, sodass ich denke, Buße, Beichte, Umkehr ist weder typisch katholisch noch typisch evangelisch. Das ist einfach christlich und wichtig, dass wir auch so zum Ende des Kirchenjahres zur Besinnung kommen und fragen, wo wir zu Hause sind.
Es ist ja so, dass Feiertage oder überhaupt Bräuche, die traditionell sind, eben auch etwas haben, was vielleicht ein bisschen altertümlich klingt. Beim Buß- und Bettag ist das dieses Wort Buße, das ist ja eher negativ besetzt. Das heißt, das sollst du mir büßen oder eine Strafe verbüßen. Was ist denn im christlichen Sinne damit gemeint, damit wir es mal auch in unsere Denk- und Gefühlwelt transportieren können?
Buße heißt eigentlich umkehren, neu anfangen, neu orientieren, eigentlich auch zurückgehen. Also das kann man sich richtig bildlich vorstellen. Buße bedeutet, wenn ich mich auf einem Weg befinde, von meinem eigentlichen Ursprungsort weg, wenn ich den Ursprungsort als gut beschreibe. Und jetzt gehe ich weg und laufe weg und laufe weg. Immer weiter weg von dem Guten. Und dann bleibe ich stehen. Vielleicht, weil mich jemand ermahnt, bleib doch mal stehen, denk doch mal nach. Oder weil ich selber denke, oh Mann, ich verlaufe mich irgendwo in einen Abseits. Und dann bleibe ich stehen und dann ist die Frage, ob ich jetzt zurückkomme. Und wenn der Ort wirklich gut ist, von dem ich herkomme, dann werde ich Schritte zurückgehen. Und dann versuche ich zu gehen und das schaffe ich auch, ein paar Schritte. Und dann ist die Frage, ob ich nur die ganze Strecke zurück alleine schaffe oder ob der Ursprungsort, den ich jetzt mal als Gott beschreibe, ob er mir entgegenkommt und mich sozusagen abholt. Und genau das müssen wir, egal in welcher christlichen Konfession, sagen. Wir brauchen den Einhalt, den Stopp, überleg, wo du hinläufst in deinem Leben, bleib stehen, denk nach und blicke zurück, wo du eigentlich herkommst und gehe zurück und lass dich auch abholen von Gott, der dir entgegenkommt. Das würde ich unter Buße verstehen und das ist ja auch das, was wir in der Beichte und im Zuspruch der Vergebung praktizieren.
Sie haben schon gesagt, das ist nicht etwas, was man an einem einzigen Tag im Jahr tun kann. Im Endeffekt sind solche Tage oder man könnte auch sagen Zeiten wie die Fastenzeit oder auch die Adventszeit hat ja ursprünglich auch einen Bußcharakter. Das sind Zeiten, in denen wir diese Haltung einüben, eines immerwährenden Wiederstopps, Neuausrichtung, laufe ich richtig und wohin möchte ich eigentlich? Und Sie haben eben auch schon gesagt, Gott kommt uns entgegen und will uns abholen. Also er ist es, der als erster die Nähe zu uns sucht. Das steht auch als Motto über unsere heutigen Sendung. Gott sucht Nähe zum Buß- und Bettag, unser Titel. Und wir hören nun von Ihnen einige Gedanken dazu, Herr Weber. Und danach können wir über das Thema ins Gespräch kommen.
Ja, ich finde es wichtig und gut, dass wir darüber nachdenken. Und ich möchte in drei ganz kurzen Gedanken kreisen. Nachher können wir auch noch weiter darüber sprechen, ein paar Dinge zum Nachdenken geben. Das Erste, vielleicht etwas überraschend, wenn wir sagen, dass Gott Nähe sucht. Ich möchte kurz erwähnen, dass Nähe ja durchaus auch etwas Schwieriges sein kann. Also Nähe kann man beglückend empfinden, wenn es eine positive Begegnung ist zwischen Gott und uns oder auch zwischen Menschen. Aber uns muss auch klar sein, dass Nähe bedrängend sein kann. Es kann ja auch sein, dass sich jemand uns aufdrängt, dass jemand unsere Nähe sucht und dabei gar nicht einen Respekt vor uns hat, sondern uns sozusagen zu nahe kommt und hinter uns her rennt und uns andauernd anruft oder uns andauernd stört oder sich anbiedert. Und ich wollte der Ehrlichkeit halber sagen, dass ich glaube, dass auch Gottes Nähe bedrängend sein kann. Menschen in der Bibel haben diese Erfahrung gemacht. Wenn zum Beispiel Gott sie mit schwerem Leid, mit einem scheinbar undurchführbaren Auftrag oder mit ihrer eigenen Schuld konfrontiert hat, dann kann es sein, dass wir die Nähe Gottes gar nicht so positiv erleben im ersten Moment. Und leider ist es auch so, dass Menschen das Evangelium und das, was wir in den Kirchen tun, als bedrängend erlebt haben. Wenn das gute Evangelium mit Druck, mit Schüren von Schuldgefühlen oder mit Manipulation vermittelt wurde, wo das geschah, da wurde aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft. Und aus dem Angebot dieser behutsamen und einladenden Nähe Gottes wurde ein religiöses System, das Menschen aufgedrückt wurde. Das muss man benennen, dass es auch Menschen gibt, die das Wort Nähe von Menschen oder von Gott gar nicht positiv hören. Sollte es jemand sein oder den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie sagen, ja, das ist kein guter Satz für mich, dass Gott die Nähe sucht, weil er mir auf die Pelle rückt oder weil er mich bedrängt, dann reden Sie mit irgendjemandem darüber. Und vielleicht kann man auch im Gebet oder in der Seelsorge mal darüber sprechen, warum ist das so, dass du die Nähe Gottes als was Negatives empfindest? Das wollte ich vorweg sagen, dass als erstes, dass Nähe bedrängend oder auch beglückend sein kann. Wir wollen natürlich heute darüber sprechen, dass die Nähe Gottes etwas Positives ist, etwas Schönes ist. Und wir haben ja in diesem Jahr eine sogenannte Jahreslosung, die von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgesucht wurde. Ein Wort aus Psalm 73. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Psalm 73, Vers 28. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Übrigens ist diese Übersetzung entnommen aus der Einheitsübersetzung. Man kann diesen Vers sehr verschieden deuten. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und jetzt ist die Frage, wie kommt diese Nähe zustande? Und es war schon in der Anmoderation und eben auch durch die Frage davon die Rede, ja, wie soll man das jetzt sehen? Sollen wir sagen, es ist der Mensch, der die Nähe Gottes sucht? Oder es ist Gott, der die Nähe des Menschen sucht? Beides finden wir in der Bibel. Beides finden wir in der christlichen Tradition. Der Psalmbeter aus Psalm 73, der scheint, jedenfalls nach der Luther-Übersetzung, die wir im evangelischen Raum haben, zu betonen, dass er selber die Nähe Gottes sucht, dass er sich an Gott hält. Da heißt es nämlich, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist erstmal völlig in Ordnung, weil das auch eine biblische Tradition ist. Menschen suchen Gott, Menschen sind irgendwie immer auf der Suche. Manchmal wissen sie gar nicht, dass es Gott ist, den sie suchen, sondern es ist mit vielen Fragezeichen behaftet. Aber geistlich gedeutet spüren wir dann, letztlich suchst du Gott. Der Kirchenvater Augustin hat ja in seinen Bekenntnissen, in seinem Selbst, in der Beschreibung seines Lebens beschrieben am Anfang, dass er seine eigene Suche nach Gott so genannt hat, dass unser Herz unruhig ist und dass es ständig auf der Suche ist, bis es Ruhe findet bei Gott. Und man kann, glaube ich, auch das Leben von Augustinus so beschreiben. Immer auf der Suche, immer auf der Suche. Und zum Glück dann gefunden. Er hat gefunden, Augustinus hat gefunden und Gott hat ihn gefunden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen, sagt Gott. Das ist die eine Seite, dass Menschen Gott suchen. Die andere Seite, die genauso wichtig ist, dass Gott uns nahe kommt, dass er sich nähert, dass also die Initiative zur Begegnung von ihm, von Gott ausgeht. Man darf diese beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Und es gibt manchmal welche, die werfen immer anderen Christen vor, ihr sagt ja immer nur, dass ihr Gott sucht und die anderen sagen, nein, das ist immer nur Gott, der auf der Suche nach dem Menschen ist. Und ich fand eigentlich ganz interessant, auch in der Vorbereitung dieser Sendung, als ich mit der Redaktion sprach und wir ein bisschen drüber nachgedacht haben, wollte ich fast mehr den Akzent darauf setzen, dass ich sage, wir Menschen suchen Gott. Und ich fand dann eigentlich sehr schön, dass ausgerechnet einem evangelischen Theologen von einem katholischen Sender, Radio Horeb, den ich übrigens sehr schätze, dann gesagt würde, nein, wir drehen den Spieß mal um. Wir betonen heute mal, dass Gott die Nähe des Menschen sucht, dass die Initiative von ihm ausgeht, dass er nicht nur abwartet, bis wir nach Hause kommen, dass er nicht nur guckt, ob wir wirklich es schaffen, zu ihm zurückzukehren, sondern dass er uns entgegenläuft und dass er uns schon auf halber Strecke oder sogar noch länger so abholt, was wir selber nie schaffen würden. Ich glaube, man muss sich vor einer künstlichen Alternative schützen. wenn man darüber diskutiert, ob Gott uns nahe kommt oder wir ihm. Alle Gottesnähe geht letztlich von Gott aus. Er erwählt, er schenkt Heil. Er sucht den Menschen, er bietet ihm seine Nähe an. Und wenn er das tut, dann bittet er uns ganz vorsichtig, nicht drängerisch und sagt, wenn ich dir schon so nahe komme, dann fass doch meine Hand, dann freu dich doch, dass ich die Gemeinschaft mit dir möchte. Du bist vielleicht immer noch im Aufstand gegen mich, aber ich, Gott, so würde ich Gott interpretieren, sagt, jetzt nehme ich dich schon in den Arm und nun fühle dich auch zu Hause und nun sag auch dein kleines Ja zu Gottes großen Ja. Dieses souveräne und an keine menschliche Bedingungen gebundene, heilvolle Handeln, das schließt nicht aus, sondern es bewirkt, dass der Mensch seinerseits die Nähe Gottes sucht und sich an Gott festhält. Ich wohne ja in Wuppertal und in Wuppertal war der frühere Oberbürgermeister und spätere Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Johannes Rau. Ein prominenter evangelischer Christ, der auch dem Johanneum sehr nahe stand. Und der hat einen Leitspruch gehabt aus der lateinischen Sprache, das heißt lateinisch teneo quia teneor, aber ich übersetze sofort. Ich halte fest, weil ich gehalten werde. Ich halte fest, weil ich gehalten werde. Ich halte an Gott fest, weil ich von ihm gehalten werde. Und ich übersetze jetzt mal für uns. Ich suche die Nähe Gottes, weil Gott seine Nähe zu mir sucht. Das war das Lebensmotto von Johannes Rau und es drückt sehr gut aus, dass es eine falsche Alternative ist, zu sagen, nur Gott alleine sucht uns und wir sind völlig unbeteiligt oder wir sind eben so selbstständig und so souverän, dass wir Gott suchen. Das Dritte, was ich noch sagen möchte, dass die Art und Weise, wie diese Nähe dann zustande kommt, also wie wir das selber erleben, die kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das hängt ein bisschen auch von unserer persönlichen Mentalität ab, manchmal auch von den Gemeinden, in denen wir sind. Und abgekürzt sage ich, das eine ist der gottesdienstliche Bereich. Das nenne ich den kultischen Bereich. Da erfahren wir die Nähe Gottes in der Liturgie, im Gottesdienst, in der Eucharistie, in der Liturgie, im Kyrie, in der Gemeinschaft. Häufig auch tatsächlich in einer Kirche oder in einer christlichen Versammlung. Der zweite Weg, den nenne ich mal den mystischen Weg. Mystisch ist vielleicht ein Begriff, der in manchen nicht so präsent ist. Es bedeutet, hier gibt es eine persönliche Beziehung zwischen dem Gläubigen und Gott. Eine personale Beziehung, Personeinheit, Verstehen, Vertrauen. Das ist vielleicht mehr der Bereich, wo wir mit Gott im persönlichen Gespräch sozusagen auf Du sind. Und wir reden ihn nicht nur als Freund an oder als Wegbegleiter, sondern als Bewohner unseres Lebenshauses. Und der dritte Weg, den nenne ich den sozialen Weg. Hier erfahren wir die Nähe Gottes dadurch, dass wir Menschen begegnen, die in Gottes Nähe sind. Also so ein bisschen indirekt. Es ist ja nicht immer so, dass wir Gott sozusagen persönlich begegnen, aber wir begegnen Christen, die von ihm geprägt sind, die uns helfen im Leben und im Glauben. So würde ich sagen, dass es ganz verschiedene Wege gibt, wie die Nähe Gottes gelebt wird. Die Initiative geht von ihm aus. Weil die Initiative von ihm ausgeht, sagen wir unser kleines Ja und suchen auch seine Nähe. Und das Ganze beschreibt die Bibel mit Glück, mit etwas Gutem. Und ich wünsche sehr, dass alle, die zuhören und die sich mit diesen Gedanken befassen, die Nähe Gottes als wirklich etwas Befreiendes und Hilfreiches erfahren und nicht als etwas Bedrängendes. Soweit ein paar Gedanken zum Thema, dass Gott unsere Nähe sucht.
Gott sucht Nähe, das ist unser Thema zum Bußbund-Bettag in der Lebenshilfesendung. Unser Gast ist Pfarrer Burkhard Weber. Er ist evangelischer Theologe und Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Wir haben seinen Impuls zum Thema gehört. Gott sucht Nähe. Herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Weber. Pfarrer Weber, Sie haben gesagt, zunächst einmal, es gibt Menschen, die vielleicht Gottes Nähe auch als bedrängend empfinden können, aber in aller Regel ist derjenige, der Gottes Nähe erfährt, beglückt davon, dass er diese Nähe spüren darf oder dass er Gott einfach nah weiß. Und Sie haben Augustinus zitiert, der gesagt hat, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also wir sind auf ihn hin geschaffen, auf Gott, und unsere tiefste Ruhe finden wir nur, wenn wir zu ihm kommen können. Es gibt aber auch verschiedene Weisen, diese Nähe zu leben, haben Sie gesagt. Ist es denn so, Ihrer Erfahrung nach, dass diese Nähe Gottes immer spürbar ist?
Das hängt ein bisschen davon ab, um welchen Typ von Mensch es sich handelt. Also es gibt Menschen, die auch im religiösen oder im christlichen Bereich ein starkes Empfinden haben und spürbar bis manchmal zu einem Glücksgefühl oder zu einem Gefühl der Freude kommen. Und andere, die stehen daneben und sagen, ja, ich empfinde das aber gar nicht so, ich fühle das gar nicht so. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht Zensuren verteilt, dass man nicht dem etwas emotionaleren Menschen, der von seiner psychischen Konstitution einfach so gestrickt ist, dass er etwas sensibler ist und vielleicht auch an anderen Stellen eher Empfindungen hat, eine Eins gibt und eine gute Zensur gibt und demjenigen, der nichts empfindet oder wenig empfindet, sagt, dann ist dein Glaube nicht in Ordnung. Ich glaube, dass unsere psychische Konstitution, unsere Gefühlswelt, die wir so als von Gott geschaffene Menschen mitbringen, auch viel mit unserem Glauben zu tun hat. Und so entstehen eben unterschiedliche Bilder von Glauben. Es kann aber auch sein, dass wir mal ganz erfüllt sind im besten Sinne und auch durchaus emotional etwas spüren und dass das dann auf einmal schwindet und wir nichts mehr fühlen. Es gibt ein Kirchenlied mit der Strophe: Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Also sollte jemand von den Hörerinnen und Hörern sowas schon mal erlebt haben, dass auf einmal so eine Trockenzeit da ist, eine Wüstenzeit da ist, dann kommt es darauf an, dass wir sozusagen die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern dass wir an Gott festhalten und uns nicht auf unsere Gefühle verlassen, sondern auf den Zuspruch des Evangeliums, aus dem Lesen der Bibel, aus dem Hören des Evangeliums im Gottesdienst und ich finde auch aus dem Sakrament und aus der Gemeinschaft mit anderen. Deswegen ja und nein. Man spürt etwas, so oder so, und wenn wir mal nichts spüren, ist noch lange nicht Ende der Durchsage, sondern dann müssen wir uns erst recht auf das gehörte und zugesprochene Wort Gottes verlassen.
Es ist ja so, dass auch emotional sensible Menschen, die starke Gotteserfahrungen hatten, die nennen wir sie auch Mystiker, dass die oft berichten davon, dass diese Wüstenzeiten, wie sie sie nennen, dazugehören. Also dass Gott auch manchmal bewusst in diese Trockenheit hineinführt. Wir haben da auch das biblische Bild eben von der Wüste, in die Gott die Seele führt, um auch den Menschen vielleicht innerlich freier zu machen und unabhängiger von eben solchen Gefühlsempfindungen.
Ja, das glaube ich ist eine richtige Erfahrung, dass wir häufig zwar es bedauern, wenn wir in so eine Wüstenzeit kommen oder in eine Krisenzeit, wer möchte das schon gerne, aber wer sie durchlebt hat, wird häufig dann gestärkt daraus hervorgehen und sagen, ich fühlte mich zwar im dunklen Tal, ich fühlte mich in der Wüste, ich fühlte mich vielleicht sogar fern von Gott und habe vielleicht geweint oder geklagt und war kurz davor, den Glauben aufzugeben. Und dann habe ich aber doch irgendwie gemerkt, dass Gott mir nahe ist, vielleicht nicht mit einem plötzlichen Ereignis, manchmal vielleicht auch mit einem plötzlichen Ereignis, dann durch ein Gespräch, durch eine Wegführung. Und dann bin ich langsam aus diesem Tal oder aus dieser Wüste oder der vermeintlichen Gottesferne wieder herausgekommen und kann jetzt sagen, in der Krise hat sich der Glaube bewährt. In der Wüste bekam ich Wasser und Brot. In der Anfechtung hat sich Gott mir neu gezeigt, sodass ich glaube, dass eine durchlebte Krise, eine durchlebte Wüstenzeit und auch eine durchlittene Anfechtung der Ferne Gottes letztlich dann unseren Glauben stärkt.
Es gibt Menschen, wie zum Beispiel Mutter Teresa von Kalkutta, die ja auch eine Mystikerin war, denen zugemutet wird, im Grunde in dieser Wüste bis an ihr Lebensende über viele, viele Jahre zu verharren. Da sind die Berichte, die es nach ihrem Tod veröffentlicht wurden, sehr betroffen, wenn man das liest, auch was für ein Leid das für die Seele bedeuten kann, wenn man die große Nähe Gottes gewöhnt war, dass diese spürbare Nähe einem Menschen dann entzogen werden kann. Wie können wir denn unterscheiden, ob wir uns in einer solchen Wüstenzeit befinden oder ob wir uns wirklich von Gott entfernt haben? Nämlich, das ist ja dann immer die große Angst, die einen Menschen befallen kann, ist, wenn ich dann nichts mehr spüre, ja, bin ich denn jetzt weg? Bin ich auf dem falschen Weg?
Das ist wirklich eine wichtige und auch gar nicht so ganz einfach zu beantwortende Frage. Ich würde zunächst mal sagen, dass wir eine Grundfrage immer stellen sollten, ob wir uns von Gott wegbewegen. Und das sollten wir uns täglich stellen. Gerade dann, wenn es uns auch gut geht oder wenn alles super ist. Gerade dann, wenn man so denkt, auch mir kann ja nichts und so, immer noch mal fragen, wie ist das eigentlich? Und wir machen das ja auch im Gottesdienst. Deswegen ist ja in jedem Gottesdienst das Kyrie. Egal, wie wir gerade drauf sind oder wie es uns gerade geht. Zu jedem Gottesdienst gehört, dass wir Gott bekennen, dass wir gegen ihn gehandelt haben in Gedanken, Worten und Werken. Und dann bekommen wir ja den Zuspruch der Vergebung auch im Gottesdienst schon, dann wird das Gloria gesungen. Und wer die persönliche Beichte praktiziert und das nicht nur einmal im Jahr macht, sondern es häufig oder regelmäßig macht, der hat so einen Kontrollmechanismus, sodass ich denke, die grundsätzliche Frage, die müssen wir immer stellen und eben nicht nur am Buß- und Bettag. Aber Sie haben ja jetzt auch danach gefragt, wenn ich jetzt in so einer Wüstenzeit bin, ist es dann, bin ich dann vielleicht schuldig geworden? Ist meine empfundene Ferne von Gott, vielleicht weil ich irgendwas Böses getan habe oder Böses gedacht habe. Und da möchte ich sehr vorsichtig sein. Und ich glaube sogar, dass es auch sein kann, dass Gott, der ja souverän ist, der uns nichts Böses will, aber dass der uns manchmal auch in so eine Wüstenzeit hineinstellt, als Bewährungszeit, nicht als Strafe. Und schon gar nicht, dass wir deswegen gleich die Krise kriegen müssen oder den Glauben aufgeben, aber als ein Ort, wo er sagt, so, ich möchte gerne, dass du nochmal über dein Leben nachdenkst. Ich möchte dir in der Krise zeigen, dass ich bei dir bin. Ich möchte, dass dein Glaube verwurzelter wird. Und wer sowas erlebt, gerade jetzt zum Beispiel auch in einer persönlichen Wüstenzeit lebt, manchmal auch so gegen Ende des Kirchenjahres, wo alles ein bisschen dunkler wird und wo manche auch so leicht, vielleicht sogar depressive Gedanken bekommen, das kann viele Ursachen haben, aber ich würde nicht sagen, dass man als erstes sagen darf, das ist, weil ich böse bin oder mich von Gott entfernt habe. Manchmal mutet es uns Gott selber zu, dass wir diesen Abstand zu ihm empfinden. Und dann lädt er uns ein, dass wir in diesem Abstand nicht aufgeben. Der Tipp wäre, geh weiter zur Gemeinde. Der Tipp wäre, lies weiter Gottes Wort. Der Tipp wäre, geh vielleicht zu einer Seelsorgerin oder zu einem Seelsorger. Der Tipp wäre, lass dich nicht hängen, sondern gehe durch das dunkle Tal auch weiter und zelte nicht darin. Das wären Hilfen, um damit klarzukommen.
Das heißt, man könnte das vielleicht so im Bild vergleichen, wie jemand, der halt die Nähe Gottes wirklich spüren darf, dass das so wie so eine Lichtspur ist, die einen so durchs Leben führt. Und wenn man dann in dieser Dunkelheit steckt, dann gibt es immer noch diese Leuchttürme, eben die Gemeinschaft, die Sakramente, die Begleitung durch andere Mitchristen, die einem dann helfen können, trotzdem auf dem Weg zu bleiben. Also Begleitung ist dann ganz wichtig.
Ja, genau. Die Begleitung auf dieser Erde ist wichtig, dass wir uns nicht alleine lassen, dass wir denen, der in der Krise ist, nicht hängen lassen. Und wenn wir in der Krise selber sind, dass wir den Mut haben, auch jemanden zu bitten. Mhm. Aber mir ist noch wichtig, weil Sie das von Mutter Teresa erwähnten. Also mir ist schon klar, dass es auch sein kann, dass ein Mensch so in seiner Lebenszeit da gar nicht so richtig rauskommt aus diesen Tälern. Und dann merkt, dann fragt man sich, Mensch, wie kann das sein, dass jemand so viele auf dieser Erde durch so viele Schwierigkeiten hindurchgehen muss, manchmal Anfechtungen. Oder ich denke die Märtyrer der Kirche oder ich denke andere, die um des Glaubens willen verfolgt werden, auch an diesem Tag. Jetzt muss ich noch eins sagen, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte in dieser Sendung zu sagen, aber ich sage es jetzt doch mal. Neben der kultischen Nähe Gottes, also Gottesdienst, neben der mystischen Nähe, wo wir mit ihm im Gebet auf Du und Du sind und neben der sozialen Nähe, wo wir jetzt Menschen begegnen, die zu ihm gehören, gibt es noch so etwas wie eine endzeitliche Nähe Gottes, eine eschatologische Nähe Gottes. Das heißt, jetzt mal ganz schlicht gesprochen, die eigentliche Nähe Gottes, die erfahren, wenn wir dann bei ihm im Himmel sind. Ich hoffe nicht, dass sich jemand stört daran, wenn ich das so etwas kindlich sage, aber ich glaube, das ist der eigentliche Trost. Bitte keine Vertröstung, so nach dem Motto, na, im Himmel wird schon besser werden. Aber der eigentliche Trost der Nähe Gottes richtet sich nicht darauf, dass wir Gottes Nähe auf dieser Erde erfahren. Das werden wir immer nur ansatzweise tun. Aber dann in der Ewigkeit, in der Vollendung, da werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist dann das ganze Glück. Ich habe einen Liedvers von Jochen Klepper, den vielleicht einige kennen, Jochen Klepper, der Liederdichter, der viele Kirchenlieder auch gemacht hat, der hat geschrieben in einem seiner Lieder, das gar nicht so sehr bekannt ist: Gott wird einst in Christus wiederkommen, dann erfüllt sich erst der letzte Bund, und jetzt kommt es: Er, der nah war, wird noch einmal nahen. Seine Herrschaft wird ohne Ende sein. Die sein Reich schon hier im Glauben sahen, holt der König dann mit Ehren ein. Also wie gesagt, keine Vertröstung auf den Himmel, aber letztlich doch auch der Trost, dass die Vordergründigkeit und manchmal auch die Wackeltendenzen der Nähe zu Gott, die wir empfinden und all das, was wir auf dieser Erde machen, ist alles nur das Vorläufige. Und das Endgültige wird sein, wenn wir bei ihm sind und er bei uns ist und wenn dann dieses endgültige Halleluja gesungen wird in der Ewigkeit.
Eine Hörerin hat mir gerade durchgegeben worden, hat gesagt, ein Zitat von Mahatma Gandhi, das ich nicht kannte: Ein Christ hat drei Eigenschaften. Er ist furchtlos, er ist immer in Schwierigkeiten und er ist unsagbar glücklich. Das ist ja nun wirklich spannend, von jemandem gesagt, der selber nicht zur christlichen Religion gehört. Würden Sie diese Eigenschaften bestätigen?
Ich finde, wie gesagt, ich glaube, ich habe das Zitat auch schon mal gehört, egal von wem es jetzt stammt. Aber es ist irgendwie, passt es. Furchtlos, ja, manchmal nein. Aber getröstet. In Schwierigkeiten, ja, weil unser Glaube nicht immer kompatibel ist mit unserer Umwelt. Also man darf sich nicht selber in Schwierigkeiten begeben, künstlich. Aber es kann sein, dass wir als Christen auch uns in Schwierigkeiten bewähren müssen. Uns geht es ja hier in unserer mitteleuropäischen Welt ziemlich gut. Aber ich habe ja eben schon die verfolgte Gemeinde Jesu Christi weltweit genannt, die heute an diesem Tag nicht die Chance hat, über Radio Horeb oder über einen anderen Sender eine christliche Sendung zu hören, sondern die sich sogar ihre Bibeln verstecken müssen, falls sie überhaupt Bibeln haben. Und das Dritte, und glücklich, das kommt eben darauf an, was man unter glücklich versteht. Wenn glücklich happy ist und gut drauf, dann passt es nicht. Wenn es aber das Glück ist, von dem diese Jahreslosung spricht, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das heißt, es ist gut für mich. Ich bin zu Hause bei Gott. Ich kann gelassen und dankbar leben. Dann finde ich, ist das ein ziemlich gutes Zitat.
Das heißt, das Glücklichsein im Sinne des Christentums bedeutet nicht das, was man den Christen manchmal böse nachsagt, dass sie immer so ein breites Grinsen im Gesicht hätten. Das ist es nicht.
Nein, das ist es wirklich nicht. Das Glück, was die Bibel beschreibt, ist ein Glück, das durch die Krise hindurchgegangen ist und das nicht zu verwechseln ist mit oberflächlichem Happy-Sein. Es ist ja interessant, dass das Wort Glück in der Bibel gar nicht so oft vorkommt. Das heißt, man überlegt immer, ob man das Wort Glück überhaupt in die Bibel eintragen darf. Also zum Beispiel bei den Seligpreisungen, die wir kennen, da sagt ja Jesus: Selig sind die, selig sind die, selig sind die. Und das Wort selig, das kennen viele heute nicht mehr. Und manche Bibelübersetzer haben dann übersetzt: Glücklich sind die, die Leid tragen. Glücklich sind die, die dies und jenes tun. Und das Wort Glück ist ein schillernder Begriff, den wir im Alltag irgendwie auch kennen. Wir kennen Glücksspiele und man kann sein Glück machen. Und wir kennen Hans im Glück und wir kennen Märchen, in denen das Glücksmotiv drin vorkommt. Ich finde es gar nicht so schlecht, das Wort Glück auch mal auf unseren Glauben zu beziehen. Es gibt sogar ein altes, erweckliches Lied aus dem evangelischen Raum, aus dem 19. Jahrhundert, mit einer eigenartigen Überschrift. Und das wird in manchen Gemeinden auch heute noch gesungen, obwohl es immer seltener wird. Und das Lied trägt den Titel »Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut«, also durch Gottes, durch den Opfertod Jesu am Kreuz. Aber welch Glück ist es, erlöst zu sein? Ich finde, dass wir eigentlich in eine Debatte treten müssten in unserer Gesellschaft heute und mit als Christen mit anderen Menschen, anderen Glaubens oder gar keinen Glaubens, mal darüber zu diskutieren, was verstehst du eigentlich unter Glück? Und da haben wir als Christen, glaube ich, auch was mit einzubringen.
Wir haben nun, Herr Weber, eine Hörerin, die uns anruft aus München, ohne ihren Namen zu nennen. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe jetzt leider den letzten Teil nicht gehört. Ich wollte wissen, welche Spannbreite von Möglichkeiten hat Gott, sich uns zu nahe zu sein, sich uns zu zeigen?
Ja, vielen Dank, liebe Hörerin aus München, für diese Frage. Wenn ich jetzt darauf antworten würde und sagen würde, hier gibt es eine Begrenzung, dann würde ich ja ganz schön unverschämt mich an die Seite Gottes stellen. Die Antwort lautet nach meiner Meinung, er hat unbegrenzte Möglichkeiten. In einem Kirchenlied heißt es, er hat viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Das ist aus dem Lied, du meine Seele singe. Und wenn ich richtig weiß, steht das auch im Gotteslob. Gucken Sie mal. Er hat viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Seine Bandbreite ist irrsinnig, so groß, so unfassbar, jeden Morgen neu und immer wieder anders und immer wieder auch überraschend. Sodass wir nicht sagen dürfen, dass Gott eine Begrenzung hat, wie er Menschen nahe kommt. Er kann das auf seine Weise tun, weil er souverän ist.
Ich habe auch den Eindruck, dass er die Menschen auch manchmal sehr persönlich angeht, also dass er den einen auf eine etwas ruppigere Art nimmt, den anderen sehr, sehr vorsichtig. Also er kennt ja jeden und weiß wohl auch, welche Sprache jeder versteht.
Das finde ich ist auch eine Erfahrung, die sieht man schon in der Bibel, dass auch Jesus unterschiedlichen Leuten unterschiedlich begegnet und sozusagen auch mit, dass Gott berücksichtigt, was für uns gut ist, was für uns hilfreich ist. Und deswegen gibt es verschiedene Weisen auch, wie Menschen Gott erleben, weil sie es unterschiedlich erfahren und unterschiedlich bezeugen. Und wenn es stimmt, dass Gott berücksichtigt auch die Situation des Menschen und wem er mit dem Evangelium so oder so nahe kommt, dann müssen wir das in der Kirche auch tun. Dann müssen wir mit einem Gemeindeglied, das immer in den Gottesdienst kommt und das sozusagen total etabliert ist, vielleicht ein bisschen anders umgehen als mit unserem Nachbarn, der mit Kirche und Glauben überhaupt nichts zu tun hat. Da müssen wir mit Jugendlichen, die auf der Suche sind, anders mit umgehen als die, als welche, die immer schon nach Tessé gefahren sind oder die zum Weltjugendtag fahren. Und da müssen wir mit älteren Menschen, die im Altersheim liegen und kurz vorm Tod sind und die überhaupt noch nie das Evangelium gehört haben, anders umgehen als mit denen, die, sagen wir mal, mit dem geöffneten Gesangbuch oder der Bibel und mit dem Empfang des Sakramentes sterben. Also wenn Gott in seiner Liebe in so unterschiedlicher Weise die Menschen würdigt, die das Evangelium hören sollen, dann müssen wir das als Glaubende und als Kirche auch tun. Mhm. Und auch den Menschen auf unterschiedliche Weise, je nach Lebenssituation, die Nähe Gottes bezeugen.
Sicher auch ein weiterer wichtiger Aspekt. Gott sucht Nähe bedeutet auch, dass wir die Nähe der Menschen suchen müssen und da auch über die Grenzen der Kirche hinausgehen sollen. Auch etwas, was Papst Franziskus nicht müde wird zu betonen. Ich habe noch eine ganz kurze Geschichte von Spannbreiten, die es so gibt. Nur als Beispiel, es gibt Menschen, die haben in einer Yoga-Meditation plötzlich eine tiefe Gotteserfahrung gemacht und sind von dort aus auf den Weg gekommen. Eine andere Geschichte kenne ich von dem französischen Rockerpriester Guy Gilbert, der in seiner Jugend noch in Soutane unter die jungen Leute auf der Straße teilweise sehr gewaltbereite Milieus gegangen ist und von einem dann sehr pöbelhaft angegangen wurde, von einem dieser jungen Männer, und dann in sich hineingehört hat und die Stimme Gottes in seinem Herzen gespürt hat, der ihm sagte, schlag voll zu. und dann ausgeholt hat, dem anderen einen Schlag in die Magengrube verpasst hat und von dem Moment gelitten war in dem Milieu und auch viele Menschen, eben junge Leute aus diesem Milieu zur Liebe Gottes führen konnte. Das heißt, manchmal sind die Methoden auch sehr unorthodox. Die meinen wir gar nicht, dass das mal ein Weg sein könnte. Und er sagte selber, er war ganz überrascht und hat noch zweimal hingehört, hat es aber ganz deutlich verstanden und hat dann gehorcht. Und siehe da, das war der durchbrechende Weg buchstäblich. Das nur so als Beispiele, wie viele verschiedene Wege es gibt. Und ich danke unserer Hörerin aus München für ihre Frage. Begrüße jetzt aus Waldkraiburg Frau Schuster. Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei mir ist es so, dass Gott sehr nahe ist. Für mich ist Gott eine sehr gute Nähe. Und ich habe auch immer Sprüche gelesen, wie die Yvonne. Und da habe ich dann gelesen, mit dem Herz sieht man gut.
Mhm. Ja, das ist also auch das, wie wir uns manchmal fragen können. Es sind oft in der Bibel ja Berichte von blinden Heilungen, die wir so gar nicht so sehr auf uns beziehen, weil wir denken, wir sehen ja mit den Augen. Es gibt aber auch eine Blindheit des Herzens und darauf kommt es an, damit mit dem Herzen wirklich zu sehen. Was sagen Sie dazu, Herr Weber?
Ich finde das ein wichtiges Zitat. Wir freuen uns, wenn wir Augenlicht haben. Wir freuen uns, wenn wir eine gute Brille haben. Wir freuen uns, wenn wir sehen können und das Licht sehen können, aber es stimmt tatsächlich, die Beziehung, die wir mit Gott haben, läuft nicht über die Augen, also nicht über unser optisches Instrument, sondern läuft über das Herz. Und da ist dieser Satz, dass wir mit unserem Herzen bei Gott zu Hause sind und mit unserem Herzen sehen, ganz hilfreich und gut. Ich hatte übrigens selber eine Schwester, 2 Jahre jünger als ich, sie ist schon vor etlichen Jahren gestorben und die war blind. Die war richtig blind, die konnte nicht sehen. Und ich habe mit ihr ganz oft darüber gesprochen, wie das eigentlich ist. Und sie hat genau dieses Zitat auch gerne gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und
dem kleinen Prinzen, das
ist genau, da kommt das her. Und deswegen stimmt es. Die Organe, mit denen wir in die Nähe Gottes kommen, sind nicht einfach technische Apparate in unserem Korpus, in unserem Körper, sondern es ist eben biblisch gesprochen das Herz, das Innere.
Ich danke Frau Schuster für Ihren Gedanken zum Thema Gott sucht Nähe. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter mit unserer Lebenshilfesendung zum Buß- und Bettag. Gott sucht Nähe, das ist unsere Sendung zum Buß- und Bettag. Pfarrer Burkhard Weber ist unser Gast in dieser Sendung. Er ist Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Wir haben zuletzt das Zitat aus dem Kleinen Prinzen gehört, man sieht nur mit dem Herzen gut. Sie haben, Herr Weber, gesagt, dass Ihre Schwester selber wirklich auch leiblich blind war und auch diesen Satz in seiner Tiefe ganz gut ausloten konnte. Wir sind ja oft auch mit dieser Blindheit des Herzens geschlagen und da können wir dann mit dem Blinden oder den vielen Blinden, die im Evangelium auf dem Weg Jesu auftauchen, dann sprechen. Lass mich sehen, Herr, lass mich deine Nähe sehen, Gott, denn oft bist du mir nah, du suchst meine Nähe, aber ich kann dich oft nicht erkennen. Wahrscheinlich sind wir oft auch zu beschäftigt dafür, oder?
Ja, das stimmt, dass wir in der Vielfalt der Ablenkung, in der wir uns befinden, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, manchmal die Orte vergessen und die Situationen vergessen, wo wir Einhalt finden, wo wir zu Gott finden. Und wie gesagt, die Orte können ein gottesdienstlicher Raum sein, eine gottesdienstliche Zeit. Es kann das persönliche Bibellesen sein. Es kann ein gutes Gespräch sein mit einem anderen Menschen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir häufig auch im übertragenen Sinne blind und taub und lahm und jenseits des Weges sind und dann brauchen, dass das Evangelium uns einlädt und aufweckt und sehend macht und hörend macht, unsere Ohren öffnet, unsere Augen öffnet, unsere Herzen öffnet. Das kann wirklich nur Gott alleine machen und keine menschliche Manipulation.
Zu dieser Sendung gibt es die Hörernummer 089-517-008-008. Wenn Sie anrufen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind herzlich willkommen. Zu dem Thema Gott sucht Nähe hören wir gerne Ihre Fragen und Gedanken. Und ich begrüße nun eine Hörerin, die uns aus Würzburg angerufen hat. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ein herzliches Grüß Gott aus Bayern in Ihre Runde. Und einen ja noch viel herzlicheren Dank dafür, dass heute wieder einmal nicht nur von Menschen auf Gott geschaut wird, sondern dass wir sozusagen uns in Gott hineinversetzen, ihn fragen könnten, Gott, wie siehst du uns, wie fühlst du, wie möchtest du, dass wir von dir reden oder wie geht es dir, Gott? Also das finde ich mal prima. Und dazu noch jetzt zur Nähe Gottes ein paar Gedanken. Wir kennen doch sicher alle den Ausspruch, Gottes Sehnsucht ist der Mensch. Und ich denke, Gott hat so eine starke Sehnsucht nach jedem einzelnen Menschen, dass er sogar sich entschieden hat, Mensch zu werden. Er kann also durch Jesus Christus jetzt total empfinden, wie ein Mensch empfindet. Er ist uns also ganz nah, praktisch hautnah gekommen.
Das finde ich einen schönen Gedanken, jetzt gerade auch mit Blick auf die Adventszeit, die ja jetzt sehr bald beginnt. Nächster Sonntag ist schon Christkönigssonntag und danach beginnt dann am Advent, danach ist dann der erste Adventssonntag schon. Das heißt, Gott sucht Nähe. Herr Weber, kann man ja auch so sagen, das ist ja eigentlich die tiefste Nähe, die er sucht, ist mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Das, was wir an Weihnachten feiern, hat damit begonnen.
Also ich bin sehr dankbar für den Hinweis von der Hörerin aus Würzburg. Das ist tatsächlich das Zentrum. Also ich glaube, dass man sagen kann, dass der Gott, an den wir glauben, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, der Gott der Kirche Jesu Christi, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den Gott, an den wir glauben, hat immer die Nähe des Menschen gesucht. Schon im Paradies, Adam, wo bist du? Und Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er rennt dem Menschen nach und er interessiert sich für ihn und er tut alles, um in die Nähe des Menschen zu kommen, dieser Gott. Und dann glaube ich aber tatsächlich auch, dass genau was die Hörerin gesagt hat, das eigentliche Zentrum, wo Gott die Nähe des Menschen sucht, ist in der Menschwerdung von Gott in Jesus Christus, der da in so einer Krippe geboren ist und der das Leben mit den Menschen geteilt hat, der unser Leben geteilt hat, der jede Tiefe kannte und kennt, der für uns gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist. Das ist das eigentlich Wichtigste. Es gibt ein neueres Lied, das wir im Johanneum gerne singen mit unseren Studenten. Und da kommt der Refrain drin vor, er, also Christus, ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Und das ist die eigentliche Mitte des ganzen Evangeliums. Und an dieser Stelle sind wir uns auch als Christen ganz klar, da geht es um das Eingemachte, da geht es um das Allerwichtigste, dass Gott uns nahe kommt in Jesus Christus und wir einen wirklich Mensch gewordenen Gott feiern und ihn anbeten.
Das ist vielleicht auch die Bewegung, die wir uns selber in der Nachfolge Jesu auch zu eigen machen müssten. Wir sehen vielleicht auch tatsächlich den Glauben oft ein bisschen zu abstrakt. Also im Endeffekt geht es im Tiefsten um eine Menschwerdung und auch um eine Mitmenschwerdung. Wenn Jesus uns sagt eben, dass wir den Armen nahe kommen sollen, dass er zu den Ärmsten geht, indem er ihr Schicksal mit ihnen teilt, dann ist das nicht so eine Fürsorgehaltung, sondern wirklich, dass er sich in dieses Schicksal mit hineinlegt. Und eigentlich ist im Tiefsten das, was wir als Christen ja auch tun sollten, dass wir uns die Menschen, ihr Schicksal, ihre Not, ihr Schreien nahe kommen lassen sollten.
Ja, das glaube ich ist genau, was wir als Christen tun sollten. Also diese Bewegung von Gott her, dass er in Jesus Christus Mensch wurde, die nennt man ja mit dem Fremdwort auch inkarnatorisch, also ins Fleisch, ins Menschsein gekommen. Und ich sage jetzt mal etwas hochgestochen, wenn Gott inkarnatorisch ist und sich den Menschen zuwendet, dann müssen wir Christen als Antwort darauf auch inkarnatorisch uns in diese Welt und hineingeben und uns den Menschen zuwenden. Wenn Gott vom hohen Ross runtergekommen ist und unser Bruder und unser Freund wurde, dann müssen wir vielleicht als Christen auch manchmal uns, ich sag mal etwas forsch, vom hohen Ross runterbegeben und einfach uns auf die Seite der Leidenden und der Mitmenschen und der in der Gesellschaft nicht geachteten und derjenigen, die man schnell abschreibt, stellen. In seiner Nachfolge, in seinem Dienst, immer in dem Wissen, dass wir das nicht nachmachen können, was Jesus getan hat. Wir sollen das ja auch nicht nachmachen. Wir müssen ja auch nicht am Kreuz sterben und wir müssen selber nicht die Schuld der Welt vergeben. Aber aus Dankbarkeit, dass er es getan hat, uns den Menschen zuwenden und etwas davon spiegeln, wie wir selber die Nähe Gottes empfunden haben.
Auch im Gehorsam einfach gegenüber dem, was er uns aufträgt. Das ist hier genau das, auch dieser Ruf in die Nachfolge. Ich begrüße nun, danke erst einmal der Hörerin aus Würzburg für ihren Gedanken. Die Menschwerdung Gottes ist die tiefste Nähe, die Gott uns Menschen schenken kann. Und ich begrüße nun Herrn Netter. Grüß Sie Gott, Herr Netter.
Ja, grüß Gott. Sie haben mir jetzt eigentlich mit den letzten Worten alles weggenommen, was ich sagen wollte. Und zwar ist das, empfinde ich als Entscheidendes. Gott ist uns nahe. Jedem, hat jetzt eine Hörerin gesagt. Aber das Wesentliche ist, höre ich dann auf diese Nähe Gottes? Er sagt mir ja mit seiner Nähe was. Er sagt mir damit, wie soll ich mit ihm und mit den anderen umgehen? Wie bin ich Gott nahe? Nicht nur im Gottesdienst, ganz wichtig, ersten drei Gebote, sondern wie bin ich dem Nächsten nahe? Die nächsten sieben Gebote. Dann das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe. Das heißt, wenn Gott mich ruft, dann ruft er mich, ja, dass ich dem Nächsten was tue. Nicht, dass ich glückselig bin und die Hände in den Schoß lege und auf meinem Sofa sitze und sage, jetzt bin ich glücklich, sondern er sagt, ja, ich muss was. Ich tue was. Und Christus ist ja nicht da gewesen und ist nicht nur Mensch geworden, sondern er hat gesagt, so wie ich lebe, so wie ich euch sage, wie ich selber lebe, so sollt auch ihr leben. Das heißt, das hat nichts mit Größenwahnsinn zu tun. Ich soll Gott schon nachfolgen. Aber mit meinen menschlichen Möglichkeiten, die Gott mir gibt. Er gibt mir Gnaden über Gnaden. Jeder Atemzug ist schon eine Gnade. Wenn Gott sagt, dein Atem hört auf, dann sterbe ich. Also dieses Leben, jeder Atemzug ist eine Gnade. Und zusätzlich gibt er mir Gnaden, Gutes zu tun. Und diese Gnaden, da wird er mich dann am Lebensende fragen, Sie haben das astrologisch angesprochen, er wird mich am Lebensende fragen, was hast du mit den Gnaden, die ich dir tagtäglich gegeben habe, gemacht? Hast du sie vergraben oder hast du sie keine dazu gewonnen?
Ja, genau, Sie sprechen
das. Das Entscheidende ist, wie nehme ich Gott in meinen Alltag mit herein? Frage ich ihn in vielen Situationen, wo ich selber vielleicht nicht weiß, was ich tun soll. Herr Gott, was wirst du an meiner Stelle tun? Ich kann ihn in jede Sekunde eigentlich fragen, Herr Gott, was wirst du an meiner Stelle tun oder was willst du, dass ich tue? Und das ist das Entscheidende. Ich kann nicht die Hände in den Schoß legen und glücklich sein, sondern Gott ruft mich zum Tun auf.
Das ist das, Sie sprechen das Evangelium des vergangenen Sonntags an. Das Evangelium zum Christkönig Sonntag wird dann noch weiter darauf aufbauen. Ja, Herr Weber, vielleicht können wir da nochmal sagen, Gott ruft uns in die Nachfolge. Sie haben eben aber betont, es ist wichtig, dass wir das nicht aus einer Ängstlichkeit heraustun, sondern eben aus dieser Haltung, die Herr Netter beschreibt. Ich habe so viele Gnaden empfangen. Die Antwort eines Liebenden auf die Liebe, die ihm geschenkt wird, ist zurückzulieben.
Genau, das denke ich auch. Vielen Dank, Herr Netter, für den Hinweis. Ich würde mal so etwas abgekürzt sagen, wir sollen nicht die Endverbraucher der Nähe Gottes sein. Und wir sollen nicht die Endverbraucher seiner Gnade sein und nicht die Endverbraucher des Evangeliums. Wir dürfen es in uns aufnehmen. Wir dürfen darin auch leben. Wir dürfen es auch, unsere Seele darf sich daran nähren und wir dürfen auch innerlichen Reichtum davon erfahren. Aber wir sind nicht die Endverbraucher durch uns hindurch zu anderen. Wir sind wie ein römischer Brunnen, aus dem es dann überquillt zu anderen hin. Wir sind wie ein Transportmittel, durch den die Nähe Gottes eben auch zu den Menschen kommen soll. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Aber es gehört eben beides dazu. Wenn wir anderen etwas weitergeben wollen, auch an Gnade, an Liebe und an Nähe, dann müssen wir selber auch irgendwoher was empfangen. Also es ist ein ständiges Geben und Nehmen. Und ich glaube, das macht es aus, dass Gott uns immer wieder neu füllt und wir aus dieser Fülle anderen dann geben dürfen. Und wenn es so ist, dass Gott uns wirklich füllt, dann wird sozusagen das automatisch überschwappen und zu anderen gehen. Wir müssen keine Leistung vollbringen, indem wir Angst haben, jetzt irgendetwas selber leisten zu müssen, sondern wir geben als Beschenkte das weiter, was er uns geschenkt hat. Und so entsteht dann auch ein fröhlicher und ein dankbarer Glaube und nicht ein Glaube vor einem Gott, der uns droht oder der uns so nahe kommt, dass er uns ständig Angst macht. Befreit glauben ist das Stichwort.
Es geht also nicht um ein ängstliches Nachfolgen. Auf der anderen Seite, Gott sucht die Nähe. Er ist der eine, der uns den ersten Schritt auf uns zutut, immer schon von jeher, allein schon durch unsere Erschaffung und dann durch unsere Erlösung in Jesus Christus. Aber er ruft uns auch aufzustehen, uns umzuwenden. Das sind ja auch Akte, die wir selber vollziehen müssen, aus unserer Freiheit heraus. Er möchte auch unser Nachfolgen auf unseren Füßen. Das ist nicht immer ganz unangestrengt, aber es ist auf jeden Fall immer das an seiner Hand gehen, von ihm geführt sein und auf den zugehen, der uns schon immer entgegenkommt.
Und das ist gerade, das ist auch was Ernstes, also was Fröhliches, aber die Umkehr ist auch was Ernstes. Vielleicht, wenn noch ein Moment Zeit ist, ich wollte noch eine kurze Episode erzählen. Ich bin vor ein paar Tagen in Rom gewesen, einfach nur, um ein paar Tage Urlaub zu machen, und habe mir nochmal alles angeschaut in Rom. Und da sah ich in einer Kirche etwas, was mich sehr irritiert hat, wirklich sehr irritiert. Eine der alten Kirchen, der schönen alten Kirchen, da war so ein Beichtstuhl, den man da sehen konnte, offen. Und da kniete eine Frau vor dem Beichtstuhl und ich dachte, ja Mensch, die praktiziert jetzt gerade die Beichte und hatte eine betende Haltung und sagte irgendetwas. Es saß kein Priester in dem Beichtstuhl, aber das wusste ich ja nicht. Und dann stand sie wieder auf und grinste und lächelte. Und es war eine amerikanische Touristin. Und das Ganze wurde gefilmt. Und jemand hat also da Fotos und Filme gemacht. So nach dem Motto, wie witzig ist das, dass ich in Rom an einem Beichtstuhl knie und bete und so tue, als ob. Und dann hinterher mehr oder weniger mich darüber lustig mache. Was mich dabei so betroffen gemacht hat, ist, dass hier diese Touristin, die wahrscheinlich von Glauben und von Kirche nicht viel Ahnung hatte, die hat einen alten Ritus benutzt, der Beichte, und fand es jetzt lustig, vielleicht dann später zu Hause zu zeigen, wie sie in Rom gekniet hat. Und das ist ich will diese Frau jetzt nicht diskreditieren, aber das ist eine Gefährdung, dass wir nur noch etwas Äußerliches tun und es vielleicht zum Schluss der Lächerlichkeit preisgeben und die Ernsthaftigkeit gar nicht mehr drinsteckt. Ich habe dann gedacht, eigentlich hätte ich mir Zeit nehmen müssen, mit der Frau zu sprechen und zu sagen, hören Sie mal, was Sie da gerade gemacht haben, das ist oberflächlich. Und was Sie eigentlich brauchen, ist die Ernsthaftigkeit des Glaubens, die Ernsthaftigkeit der Hingabe. Und diese Ernsthaftigkeit, um da nochmal drauf zurückzukommen, hat überhaupt nichts zu tun mit Angstmacherei, sondern es ist eine Freude, wenn wir zu Gott umkehren. Und aus dieser Freude heraus erfahren wir seine Nähe und diese Freude können wir auch an andere Menschen weitergeben.
Gott nahe zu sein, das ist unsere Freude, das ist die Jahreslosung in diesem Jahr. Gott nahe zu sein ist mein Glück, ist meine Freude. Gott sucht Nähe ist das Thema in unserer Lebenshilfesendung gewesen zum Buß- und Bettag. Und ich danke ganz herzlich Pfarrer Burkhard Weber, Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Weber.
Vielen Dank, Frau Fröhlich, und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Wenn jemand von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen möchte, kann er das gerne tun unter 08328 921 120. Das ist die Nummer des CD-Dienstes, oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@radiohorep.de. Da bekommen Sie auch dann eine CD zugesandt, wenn Sie das gerne möchten. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ganz herzliches Dankeschön für Ihre rege Beteiligung, sagt Gabi Fröhlich. Und Ihnen noch einen gesegneten Tag, auch mit dem Programm von Radio Horep. Bleiben Sie dran, wenn Sie Zeit haben und wenn Sie möchten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.